Jesus, du bist die Hoffnung und du bist die Rettung. Du allein bist Gott. Was für ein Wort. Und Heiliger Geist, ich bete dich, dass du unsere Herzen einfach weit aufmachst, um genau das zu sehen. Deine Hoffnung und deine Rettung. Vater, du bist ein guter Gott. Danke viel, viel mal bist du mit unter uns. Amen. Danke viel mal, Band. Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Oder guten Morgen auch von meiner Seite. Seid ihr wach? Geht's euch gut? Sehr schön. Vielleicht mögen sich einige von euch daran erinnern, vor allem diejenigen, die Autofahrer sind, da die Kreuzung bei der Dammstraße, dort wo die Feuerwehr ist, hat es eine Unterführung. Da kommst du die Unterführung hoch und kannst dann links abbiegen Richtung Bahnhof. Da gab es einige Zeit, da braucht es Personen, die den Verkehr für die Busse regelten, weil die Busse Mühe hatten, dort richtig durch die Kreuzungen zu kommen, weil das Verkehrsaufkommen relativ hoch war. Und ich stand dort mal an der Kreuzung, und zwar dort, wo das Tattoo-Studio ist. Also nicht dort und die Unterführung hoch, sondern rechts, dass wenn ich nach links schaue, ich die Unterführung sah. Also ich blinkte rechts und wollte rechts abbiegen. Und von links kann ja nichts kommen, das heißt, von rechts kann nichts kommen. Also mein Blick war nach links gerichtet und habe gesehen, es ist eine Lücke, ich will zufahren, dann gehe ich aufs Gas, also ganz normal, nicht da mit einem riesen Druck, sondern ich fuhr an mit dem Auto und nahm meinen Blick wieder nach rechts und sah, dass plötzlich diese Person vor meinem Auto stand, die den Verkehr für die Busse regeln wollten. In dem Moment, als ich losfuhr, als er war auf dem Trottoir rechts, hat er sich entschieden, jetzt muss ich auf die Straße, weil demnächst ein Bus kommt. Und wir haben das so gut getroffen, dass in dem Moment, als ich Gas geben wollte, er sich entschied und ich stehe jetzt auf die Straße raus, um dort in die Mitte zu stehen. Das heißt, mein Blick ging nach rechts, ich bremste und er schlug mit seiner Hand auf mein Auto. Ich habe ihn nicht gehört, aber es war etwas so, schau doch! Ich hätte ihn wirklich beinahe über den Haufen gefahren oder angefahren. Ich war ja nicht so schnell unterwegs. Aber irgendwie habe ich den nicht in meinem Blickfeld gehabt, den habe ich übersehen. Und unser geliebter Volvo, den ich damals fuhr, musste ich jetzt entsorgen, weil die Reparaturkosten zu hoch waren. Er hatte schon ein gewisses Alter und wir mussten uns ein neues Auto zutun, eine Occasion. Und da haben wir festgestellt, dass das Blickfeld nicht ganz gleich ist wie bei unserem geliebten Volvo. Und zwar hat es links und rechts Verstrebungen, die doch einen toten Winkel also verursachen, dass wenn du abbiegst und jetzt du in eine andere Straße gehst, die noch ein Trottoir hat und du über das Trottoir musst, dass wenn ein Fußgänger dort steht, ja, hatten wir jetzt dreimal die Situation, dass ich diesen Fußgänger übersehen hatte, weil ich mich noch nicht an das Blickfeld des neuen Autos gewöhnt war. Das heißt, ich muss jetzt immer ein wenig nach vorne und nach hinten, weil die Verstrebungen so breit sind, um diesen toten Winkel abzudecken. Und für alle Männer, die sich vielleicht fragen, was hast du für ein Auto gekauft, dass du jetzt nicht während der Predigt darum rumstudierst, ist ein Opel Zafira. Er bringt mich von A nach B, es ist okay. Aber mein Volvo tut mir schon weh, dass der nicht mehr da ist. Ja, wir möchten heute zusammen einen Teil von einer Prophetie aus dem Jesaja 42 anschauen. Und bevor wir das tun, wollen wir ein paar Hintergrundinformationen sehen, damit wir ein bisschen Fleisch am Knochen haben zur Situation und wer dieser Jesaja überhaupt ist. Jesaja selbst wohnte in Jerusalem. Er war ein Familienvater, hatte mindestens zwei Söhne. Hatte auch eine Frau, also ganz normales Leben, so scheint es, wäre da nicht vielleicht die spezielle Zeit, in der er gelebt hatte und wäre da nicht der spezielle Job, zu dem er Ja gesagt hatte, wo ihn Gott dazu berufen hat. Und Wir haben in den letzten Predigten von René in den Königslektionen doch schon ein paar Einblicke zu diesem Jesaja oder wie er mit diesen Königen, die damals lebten und unter denen er diente, umgegangen war oder was er da diesen Königen von Gott für eine Nachricht überbringen musste. Und Jesaja diente unter guten Königen und er diente unter schlechten Königen. Letztes Mal hatten wir von Hiskia gehört, einem guten König. Wir haben auch schon von Ahas gehört von ein paar Wochen, der eher ein schlechter König war oder ein gottloser König. Auf alle Fälle, der geistliche Zustand oder der moralische Zustand des Volkes war Richtung Niedergang. Da ging es einfach abwärts mit dem Volk. Und wenn man da durch Jesaja durchblättert, seht ihr, wie dieser moralische und geistliche Zustand beschrieben wird. Und hört euch diese Bezeichnungen mal an, dass ihr das seht und euch vielleicht ein wenig hineinversetzen könnt. Untreu, sie kennen den Herrn nicht, sind krank an Körper und Seele, sind Heuchler, Jerusalem wird mit einer Hure verglichen, haben Alkoholprobleme, vergessen Gott, sind Lügner, sie vertauschen das Gute mit Schlechtem, sind hochmütig, korrupt, lästern Gott, gesetzlich, ungehorsam. So wird diese geistliche und moralische Situation, der Zustand des Volkes damals beschrieben. Und während dieser Zeit war es ja so, dass drei Großmächte um die Herrschaft des Orients kämpften. Und das war, zum einen war das Assyrische Reich im Norden, das Ägyptische Reich im Süden und dann nordöstlich war dann noch das Babylonische Reich. Jetzt stellt euch vor, das kleine Land Juda, die Stadt Jerusalem in diesem Land, ist eingekeilt zwischen diesen drei Großmächten und Fronten, die sich darum streiten. Und wenn ihr euch vorstellt, dass Juda circa eine Fläche von 100 Kilometer auf 60 Kilometer habt, schafft das vielleicht ein Bild, wie sehr die eingekeilt sind von verschiedenen Großmächten. Und mich wundert es echt nicht, dass die Könige, die da zumals diese Situationen zu handeln hatten, da irgendwo ihr Gottvertrauen ja, verloren ging und sie sich mehr auf politischer Ebene versuchten, da aus der Schlinge zu ziehen. Und unser Predigttext von heute, der stammt eben aus dem sogenannten Trostbuch. Das sind die Kapitel 40 bis 55 aus dem Jesaja. Und in diesen Kapiteln wird prophetisch das Erlösungswerk beschrieben von Jesus. Und wenn ihr die Bibel anschaut, dann seht ihr einen roten Faden vom Anfang des Alten Testaments bis zum Neuen Testament, bis zur Erlösung Jesus, wo eigentlich alles auf das hindeutet. Und das sind ganz starke Texte, die eben Trost verleihen. Und unsere vier Verse, die wir anschauen, können wir mit Sicherheit sagen, das Neue Testament zitiert diese Verse in Bezug auf Jesus, dass von dem hier die Rede ist, dass es Jesus ist. Also lasst uns gemeinsam mal diesen Text lesen, Jesaja 42, 1 bis 4. Seht meinen Diener. Ich halte ihn, meinen Erwählten. An ihm habe ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das Recht trägt er hinaus zu den Nationen. Er schreit nicht und wird nicht laut und lässt seine Stimme nicht hören auf der Gasse. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den verglimmenden Docht löscht er nicht aus. Treu trägt er das Recht hinaus. Er erlischt nicht und wird nicht geknickt, bis er das Recht in Kraft gesetzt hat auf der Erde. Auf seine Weisung warten die Inseln. Und der Titel der Predigt ist Seht. Es ist das erste Wort dieses Textes, weil wir die Aufforderung haben und Jesaja und Gottes Wort hier eigentlich die Aufforderung macht an die Empfänger, die das Wort hören. Hey, seht den Inhalt dieser Botschaft. Also, wen sollen wir sehen? Seht meinen Diener, meinen Erwählten. Wie erwähnt, der Diener, von dem hier die Rede ist Jesus. Und Die Bibel beschreibt Jesus mit ganz verschiedenen Bezeichnungen. Er ist der Hirte, er ist der Erlöser, er ist der Retter und er wird auch als Diener bezeichnet. Und ich denke, alle von euch gehen mit mir einig, diejenigen, die die Biografie von Jesus gelesen haben, das trifft zu 100% zu. Wenn Jesus als Diener beschrieben wird, dann passt das zu 100%. Und einerseits kam er als Diener des höchsten Gottes und er kam als Diener, um den Menschen zu dienen. In Markus 10, Vers 45 steht, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er ist der Diener. Und er ist auch der Erwählte Gottes. Gott hat ihn erwählt und er hat ihn bestimmt für eine königliche Rettungsmission. Und wenn Gott jemanden erwählt, dann trifft er ja eine Entscheidung. Und Gott ist jemand, der genau weiß, was er tut. Das heißt, mit seiner Entscheidung ist keine Ungewissheit verbunden, ob nun diese Erwählung und der Auftrag, der mit dieser Erwählung verbunden ist, ein Happy End haben wird oder eben nicht. Wenn Gott derjenige ist, der auserwählt, dann ist von Beginn weg klar, wer den Sieg davon tragen wird. Und eben, ein Diener und ein Erwählter hat immer einen Auftrag. Und es ist logisch, dass eben wenn Gott jemanden erwählt mit einem Auftrag, dann wird er diesen auch nicht fallen lassen. Seht, ich halte ihn, ich habe Freude an ihm. Hinter dem auserwählten Diener steht jemand, der sein Halt ist. Was für eine Zusage für denjenigen, der erwählt ist. Und seht, ich habe Freude an ihm. Und dies ist nicht das einzige Mal, dass Gott über seinen Diener so spricht. Als Jesus getauft wurde und sich der Himmel auftat, oder, sagt er genau dieses. Seht, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3,17. Und seht, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Damit der Diener und der Erwählte den Auftrag erfüllen kann, wird er mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Er bekommt also die Mittel, die er braucht, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und er konnte diesen Auftrag erfüllen, der Auftrag, den Mensch, die Beziehung des Menschen, die kaputt war zwischen Gott und dem Menschen, wieder in Ordnung zu bringen, sie wiederherzustellen. Und mit dem zeigt sich, dass Jesus eben wirklich ganz Mensch war, als er auf die Erde kam. Er brauchte die Kraft des Heiligen Geistes, um seinen Auftrag auszuführen. Er war auf den Heiligen Geist angewiesen. Er wäre ohne den Heiligen Geist nicht fähig gewesen, die Dinge zu tun, die die menschliche Ebene übersteigen. Und diese Befähigung oder eben die Taufe mit dem Heiligen Geist, die er gleich nach seiner Wassertaufe erlebt hatte, gab ihm diese Kraft, die er dazu brauchte. Der Himmel tat sich auf und der Heilige Geist kam auf ihn herab. Seht, was er durch die Kraft des Heiligen Geistes tun würde. Was wird er tun? Er bringt das Recht zu den Nationen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes bringt er das Recht zu den Nationen. Und mit Nationen ist hier gemeint, dass er das Recht zu allen Völkern bringt, egal welcher Herkunft. Und als Jesus auf die Erde kam, da brachte er das Reich Gottes auf die Erde. Und mit diesem Reich Gottes kam ein neuer Maßstab mit. Ein Königreich, das nach einer neuen und anderen Gesetzmäßigkeit funktionierte. Er brachte die Prinzipien mit des Reich Gottes und lebte diese ganz praktisch im Alltag vor. Ein Beispiel, wenn wir Johannes 8 betrachten. Diese Geschichte, als die Schriftgelehrten eine Ehebrecherin zu Jesus brachten und sagten, Jesus, nach dem Gesetz Mose, und mit dieser Aussage hatten sie recht, nach dem Gesetz Mose muss diese Frau gesteinigt werden. Wollten Sie sehen, wie er nun hier reagierte, ob er sich an das Gesetz hält oder nicht? Und viele von euch kennen diese Geschichte vermutlich. Jesus sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Die Menge hat sich dann relativ schnell aufgelöst und es war niemand mehr da, der sie verurteilt. Und Jesus sagte zu der Ehebrecherin, wer ist noch hier, der dich verdammt? Dann verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und hier spricht er eigentlich Vergebung aus. Wenn er keine Verdammung, kein Urteil ausspricht, dann spricht er eben Vergebung über ihr aus. Dies ist ein neuer Maßstab, ein neues Gesetz, das greift, das er eben mit auf die Erde gebracht hat. Aber der Inhalt dieses Rechts, dieses Begriffes hier, der geht viel tiefer. Der geht viel tiefer und da steckt viel mehr drin. Es beinhaltet das Heil und die Erlösung, die Jesus eben für den Menschen mitbrachte auf die Erde. Denn er bringt ein Recht mit, das den Menschen frei macht vom Gesetz der Sünde. In Römer 5,18 lesen wir, durch Jesus ist die Rechtfertigung gekommen, die uns mit Gott versöhnt. Dieses Recht kam mit Jesus auf die Erde. Jesus funktionierte wie ein Missionar. Er brachte ein neues Recht, ein neues Königreich zu denjenigen, die dieses Recht eben nicht kannten. Und in welcher Art und Weise tat er dies? Seht, er schreit nicht, wird nicht laut, lässt seine Stimme nicht hören. Und dieser Satz passt absolut zu der Beschreibung eines Dieners. Er kam nicht mit einem Recht in die Welt und setzte das politische Recht, das damals galt, gewaltsam außer Kraft, sondern er kam mit einem geistlichen Gesetz, er kam mit einem geistlichen Reich auf die Erde. Stellt euch mal vor, wie die Propheten früher Gericht und Urteil ankündigen mussten. Das war mit Schreien, das war mit Drohen und meistens, so stelle ich mich das vor, wahrscheinlich in sehr einer lauten Lautstärke, damit aber alle das hören, was hier angekündigt wird. Und es ist wirklich einfach oder viel einfacher, Gericht und Urteil herauszuschreien und jemandem anzudrohen. Das sehen wir bei uns im Alltag oder ich bin viel lauter, wenn es mal darum geht, schlecht über jemanden zu sprechen oder zu urteilen, vielleicht kennt ihr das auch, als jemandem Trost zuzusprechen, wenn man da die Lautstärke betrachtet, wie das meistens passiert. Aber Jesus ist nicht gekommen, um den Menschen zu verurteilen. Er ist gekommen mit einer Botschaft des Trostes. Das Herz des Menschen kann aber Trost oder Wiederherstellung kaum empfangen, wenn es einem angedroht oder wenn man damit angeschrien oder beschimpfen wird. Trost kann man schwierig herausschreien. Es muss dem Herz zugesprochen werden. Das heißt, es passt absolut zu seiner Art und Weise, wie er eben dieses Recht verbreitete hier auf der Erde. Seht, das geknickte Rohr zerbricht er nicht, den verglimmenden Docht löscht er nicht aus. Was für eine Ermutigung und was für ein Bekenntnis von der Treue Gottes zu seinem auserwählten Volk und zu denjenigen, die von ihm erwählt sind. Stell dir mal ein geknicktes Schilfrohr vor, wenn ihr vielleicht am See am Spazieren seid und ihr die Schilfrohre seht, die geknickt sind, dann braucht es nicht viel oder nicht viel Druck, dass so ein geknicktes Rohr noch ganz abbricht. Oder wenn eine Kerze kurz vor dem Ausgehen ist, kurz vor dem Erlöschen ist, dann braucht es einen Hauch von nichts, ein bisschen Sauerstoff entziehen und die Kerze erlischt. Und das bedeutet, dass dasjenige, das am Zerbrechen ist, dasjenige, das am Auslöschen ist, oder auszulöschen droht, dass Gott dieses ernst nimmt, dass er dieses unter seinen Schutz nimmt und er es von der völligen Vernichtung bewahren wird. Ihr seht, es löst nicht gleich jede Zerbrochenheit oder die Flamme wird vielleicht nicht sofort zu einem Riesenfeuer wieder. Aber es steht unter dem Schutz und es ist die Zusage, dass es nicht auslöschen und nicht ganz knicken wird. Denn seht, treu trägt er das Recht hinaus. Er bringt treu das Recht zu denjenigen, die zu zerbrechen drohen und die drohen ganz auszulöschen. Und seht, welch eine Kraft dieser Diener eben hat. Er erlischt nicht. Er wird nicht geknickt, bis er das Recht in Kraft gesetzt hat. Es wird dasselbe Bild verwendet wie im vorherigen Teil, aber nun wird Jesus und seine Kraft damit beschrieben. Jesus selbst wird siegreich sein. Er ist derjenige, der stärker ist. Und wir sollen sehen, dass er eben nicht geknickt werden kann und nicht erlöscht oder ausgelöscht werden kann. Wenn wir wieder sein Leben betrachten, wir haben natürlich einen großen Vorteil mit dem Neuen Testament, dieses Ganze rückwirkend zu erblicken. Diejenigen, die die Botschaft damals gehört haben, war das doch ein wenig schwieriger. Aber Jesus hatte einige schwierige Situationen und Prozesse durchzustehen und war nicht auf einem Höhenflug, in dem es nicht schien, dass er irgendwo mal eine Niederlage einstecken müsste. Sein Tod am Kreuz hätte wirklich als endgültiges Auslöschen und abgeknickt werden aussehen können. Aber dem war wirklich nicht so. Es war eben nicht aus und vorbei damit. Es war sein größter Sieg, den er für dich und den er für die Menschen errungen hat. Er machte die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen möglich. Und durch diesen Sieg am Kreuz wurde ihm das Recht endgültig in Kraft gesetzt. Ein Recht, das du zur Verfügung hast, unter dem du heute leben kannst. Seht, auf seine Weisungen warten die Inseln. Und Inseln meint hier die Küsten und Inseln des Mittelmeeres. Für die damaligen Menschen war das eben die äußerste Welt, die ihnen bekannt war. Also einfacher gesagt heißt es eben, dass eigentlich die ganze Welt auf die Weisungen dieses Dieners und Erwählten warten. Und ganz besonders sehen wir das natürlich an der Zerbrochenheit des Volkes Israels und an diesem geistlichen Niedergang, wo sie drin waren, dass sie auf diesen einen Erlöser eben warteten. Und im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel von einem Mann, dem Simeon, ein gottesfürchtiger, gerechter Mann. Und dieser Mann wartete auf den Trost Israels. Was für eine schöne Beschreibung, Jesus, der Trost Israels. Und wie gut passt diese Beschreibung, der Trost Israel, zu dieser Prophezeiung des Trostbuches, wo eben dieser Trost angekündigt wird. Die Welt wartet also auf eine Begegnung mit diesem Jesus. Scheint mir heute manchmal wirklich nicht so, dass die Welt auf diese Begegnung wartet. Oder in diesen Gesprächen, in denen ich stehe mit Menschen, scheint es mir nicht so, als sie auf diese Begegnung warten. Aber ich kenne es von mir persönlich, kennst du das auch, dass manchmal wird dir erst bewusst, dass dir etwas gefehlt hat, nachdem du es bekommen hast. Und denkst, hätte ich das nicht schon immer gehabt? Und ich glaube, vielen Menschen geht es wirklich so. Auch wenn sie sagen, dass sie nicht auf irgend so etwas warten und dass es ihnen gut geht, dass sie Sinn im Leben haben und alles top ist. Dass trotzdem eine Sehnsucht, denn Gott hat diese Sehnsucht dieser Beziehung in den Menschen hineingelegt, dass die eben vorhanden ist. Und zur damaligen Zeit war es schon so, ihr habt die Beschreibungen gehört, man hat sich von Gott abgewendet und in allem anderen Antworten auf Lebensfragen gesucht, Sinn und Befriedigung gesucht. Und die Götzen dazumals, das waren stumme Götzen. Die konnten diese Frage nicht beantworten. Die konnten diese Sehnsucht nicht stillen, die im Herzen des Menschen war. Und auch die Götzen, die wir heute haben, wo wir meinen, dies stillt unsere Frage nach dem Sinn des Lebens, dies stillt die Sehnsucht, die wir irgendwo befriedigen müssen, da ist etwas Tieferes vorhanden. Und das ist eben dieser Jesus, diese Begegnung mit ihm und diese Erlösung, um in diese Beziehung wieder eintreten zu können, für diese der Mensch geschaffen worden ist. Die Menschen warten auf die Wahrheit. Sie brauchen eine Begegnung mit Jesus und der Botschaft seiner Erlösung. Am liebsten würde ich noch die Verse 4 bis 7 mit euch anschauen. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, es ist einfach zu viel, denn es geht noch weiter und wird noch mehr deutlich. Und ich finde das eine unglaubliche Prophezeiung, ein unglaublicher Trost, der hier hineingesprochen wird in eine Situation des geistlichen Niedergangs und eine Prophezeiung, die für die damaligen Leute noch schwieriger zu verstehen war als für uns heute. Aber für Jesaja war es sicher einmal ein wenig angenehmer, dass er nicht Urteil und Gericht verkünden musste, sondern dass er Trost verkünden durfte. Und sage, hey, seht diesen Diener, seht diesen Erwählten, seht, hier ist ein Plan vorhanden. Hey, das ist krass, das sind die Worte Gottes. Es ist eigentlich Gott, der zum Volk sagt, sieh das, schau auf das. Und es wundert mich überhaupt nicht, wenn da ein großer toter Winkel im Blickfeld dieses Volkes war, wo es schwierig war, das zu sehen. Wenn du dich im Niedergang befindest, dass du dann den Inhalt einer solchen Botschaft eben hören und auch noch sehen kannst. Er sagt, siehst du diesen Plan Gottes, der nicht aufgehalten werden kann? Und wir können rückblickend sagen, das stimmt, dieser Plan konnte nicht aufgehalten werden. Und dieses Recht wurde in Kraft gesetzt. Dies sind Worte des Trostes und der Hoffnung, die eine neue Zukunftsperspektive geben. Es löst zwar nicht sofort die Probleme und die Situation der Hörer, die sie empfangen, aber es schenkt ihnen vielleicht eine Sicht oder mit Sicherheit eine Sicht, sie vor dem toten Winkel zu bewahren, der eben sonst ein Crash nach sich zieht. Sie können also helfen, diesen toten Winkel in unserem geistlichen Sehen zu beseitigen. Und meine Frage an dich ist heute Morgen, ob du in deinem Leben einen toten Winkel, ein Sichtfeld hast, in deinem ganzen Blickfeld, das du wie nicht siehst, dass es dir eben erschwert, weiterzugehen. Oder wenn wir das Bild vom Abbiegen nehmen, dass du eben abbiegen kannst, ohne zu crashen. Dass du den Plan siehst, der Gott über deinem Leben hast. Wir alle stehen in verschiedenen Situationen in unserem Leben. Und in meinem Leben verschwinden die Verheißungen, die Gott mir persönlich gegeben hat. Die Worte, die er persönlich zu mir gesprochen hat. Manchmal wirklich in einem Blickfeld oder außerhalb meines Blickfelds in einem toten Winkel. Und ich sehe sie einfach nicht mehr. Und ich bin echt froh, habe ich Jesajas in meinem Leben, die mir immer wieder sagen, hey, siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Siehst du den Plan Gottes mit deinem Leben? Oder mich nur schon daran erinnert, hey, siehst du die Wahrheit, wer Gott ist, wie er mit seinen Auserwählten umgeht, wie er sein auserwähltes Volk behandelt, wie seine Treue ist? Das mir eben hilft, wieder mein Blickfeld aufzumachen. Und ich habe gebetet in dieser Vorbereitungen für euch alle heute Morgen, dass du wieder sehen kannst in deiner spezifischen Situation, dass diese Worte Gottes die Wahrheiten sind, wie er eben mit dir umgeht, wie er ist, wer sein Diener ist und wie sein Diener ist und was sein Recht ist. und wie er mit dir umgeht und wie er eben hinter dir stellt und dass er dein Halt ist. So wie er der Halt dieses Auserwählten ist, ist er eben auch dein Halt am heutigen Morgen und in deinem Leben. Wenn dich Gott auserwählt hat, wenn du dein Leben in seine Hände gelegt hast, dann giltst du als Sohn und Tochter Gottes. Dann giltest du als Auserwählter. Dann hat Gott einen Plan für dich mit deiner Zeit hier auf der Erde. Und wenn er einen Plan und Auftrag mit dir hat, dann steht er auch hinter dir. Dann ist er dein Halt und dann gibt er dir auch die nötige Kraft, diesen Plan umzusetzen. Und das möchte ich dir am heutigen Morgen zusprechen. Darf ich dich einladen, aufzustehen? Und dann würde ich gern noch beten. Vater, ich danke dir für diese Worte des Trostes und für diese Sicht, die wir über diesen Worten haben können, wie du eben bist, wie du umgehst mit deinen Erwählten und wie du damit umgehst, wenn du einen Plan hast. Und ich bitte dich, dass du alle toten Winkel, die in unseren Herzen, in unserer geistlichen Sicht vorhanden sind, beseitigst mit der Wahrheit. Und dass du neuen Trost sprichst in schwierigen Situationen, dass du neue Hoffnung hineinsprichst in den Alltag von jedem Einzelnen, der hier drin ist, dass eine neue Zukunftsperspektive aufgehen kann und dass eine neue Sicht entstehen kann und dass wir als Gemeinde füreinander Jesaja sein können und Trost übereinander aussprechen können und uns an diese Verheißungen des Wortes Gottes erinnern können und wie du an deinen Plänen festhältst mit uns. Danke vielmals. Amen. Amen.